Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch in Episode 3496 am 3. November im Jahre 2024. Dem letzten Le Brunch unter der Schirmherrschaft von Herrn Biden in Amerika.
Es dauert ja, also bis die Machtwechsel tatsächlich stattfindet, ist doch erst im nächsten Jahr.
Das stimmt. Aber die Wahlen sind nächste Woche. Oh Gott, jetzt kommende Woche. Und darüber reden wir heute mit Manu und unserem Gast Koffeinvampir. Der gute Robin ist da. Hallo Robin, hallo Manu.
Hallo, ja, ich habe so 6 Stunden Redematerial für die Wahlen in den USA mitgebracht.
Ja, hervorragend. Ja. Was glaubt ihr denn? Kriegen die Amerikaner eine weibliche Präsidentin oder den Hans Wurst wieder?
Boah, ich würde es mir so wünschen, ehrlich gesagt, dass es endlich mal diesen, wirklich mal einen Schlussstrich darunter gezogen bin. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja durch und durch Grundoptimist mein ganzes Leben lang. Deswegen gebe ich die Hoffnung nicht auf, aber so ein bisschen Restzweifel bleiben dann doch, weil er hat es ja schon mal geschafft. Und
es scheint bei sehr vielen schlechteren Umfragen.
Ja, und ja. Kein Skandal scheint ja irgendwas dran zu ändern an dieser Polarisierung.
Das ist eigentlich absurde. Wenn du dir das ganze Material anschaust, was dieser Mensch schon von sich gegeben hat, ist der eigentlich per Definition für mich unwählbar in egal welches Amt. Ich würde ihn ja noch nicht mal irgendwie zum Vorstand vom Kaninchenzüchterverein machen. Geschweige denn irgendwie von so einem Land. Also es ist mir ein Rätsel, wie das passiert.
Es sind ja schon alle desensibilisiert, muss man sagen. Ja. Es ist so viele Lügen, man kann sich gar nicht mit den vielen kleinen Sachen befassen, weil so viel großer Bullshit immer im Vordergrund ist. Ich befürchte ja, so wie ich es auch schon 2016 gesagt habe, dass er wieder gewinnt. Okay. Und 2020 war ich mir nicht so sicher, jetzt bin ich mir leider wieder sehr sicher. Also hat Murmeltier Michael es euch leider vorhergesagt, dass der nächste Podcast unter einem gewonnenen Trumpf stattfindet.
Ich hoffe, du hast nicht recht. Und wenn doch, dann genieße ich jetzt unsere letzten Momente in der Hoffnung. Und lass uns doch über eskapistische, schöne Dinge reden.
Wie zum Beispiel den Sieger oder die Siegerin des God of War Gewinnspiels. Wer bei uns Patreon-Patronat ist oder Steady-Steady-Yard, der oder sie konnte gewinnen. Und zwar ein großes God-of-War-Paket. Manu, da gab es Gewinner.
Ganz genau. Ich habe den Gewinner gezogen vorhin, kurz vor dem Podcast, und ihn auch kontaktiert. Er hat sich auch schon gemeldet. Liebe Grüße an S. freut sich sehr. Und
an D. Trumpf.
Bitte nicht.
Und die Adresse ist jetzt weitergegeben an die Agentur. Und wir haben auch schon im nächsten Monat natürlich das nächste Gewinnspiel. Diesmal gibt es ein schönes Zelda-Paket von Nintendo zu gewinnen. Und auch hier das Los entscheidet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur InsertMoin zu unterstützen auf patreon.com/InsertMoin oder auf steadyhq.com/InsertMoin. Dann seid ihr automatisch im Lostopf dabei und wir drücken euch die Daumen.
Es ist einfach oben, ich sag's. Es gab ja Premium-Episoden 3494. Die Episode ging über Balatro und 3495 über Nightmare Card. Da hat der gute Micha gesprochen mit Lilith Walther, habe ich das auch nicht richtig ausgesprochen, über diesen schönen Bloodborne Mario Kart Verschnitt. Und die Daumen auf das Handy gelegt hat auch der gute Robin. Er hat uns nämlich schon verraten, dass auch er Balatro gespielt hat und so wollten wir überleiten zu den Games.
Ja, erstmal hallo, erstmal schön, dass du da bist, falls die Leute sich wundern, warum ist denn heute Robin da? Wir hatten einfach Lust, mal wieder.
Ich hatte so Bock,
mit dem guten Robin zu sprechen, nachdem ja dieses Brunch-Format, die News so ein bisschen gekapert hat und deswegen wir gar nicht mehr dazu gekommen sind, die News als eigenes Format zu machen, haben wir uns immer im Hinterkopf behalten. Wenn wir mal wieder eine ganze Packung an News haben, Anne und Micha vielleicht auch nicht da sind, dann wäre es doch mal wieder schön, Robin einzuladen. Und deswegen schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Als ich spontan, aber spezifisch eingeladen wurde für die erste Uhrzeit, was leider nicht geklappt hat. Aber jetzt da zu sein, freut mich natürlich umso mehr. Themen auch schon sehr nice, vor allem, dass ich auch tatsächlich zu dem Rest so ein bisschen was verlieren kann, freut mich auch. Ich muss zugeben, dass ich zu den SpielerInnen gehöre, die sich vor allem in ihrem Backlog irgendwie rumtreiben und mit den sehr aktuellen Titeln immer nicht so unfassbar viel zu tun haben. Das ist als jemand, der selber Spiele macht, irgendwie so ein bisschen eine Schande, weil man natürlich irgendwie vergisst, was noch alles irgendwie da draußen unterwegs ist. Aber umso mehr versuche ich dann nochmal ein bisschen diesen EntwicklerInnen-Background, Studio-Background, Indie-Schmindy-Erfahrung und vielleicht noch irgendwie das eine Körnchen Salz beizusteuen zu den Diskussionen rund um die News. Aber ich freue mich sehr. Ich vermisse das Format so ein bisschen, aber ich bin auch ganz froh, dass ich da so ein paar freie Tage dazu gewonnen habe.
Wir sind halt gesetzte Menschen hier und wissen inzwischen, was uns gefällt. Das ist fast schon Thema der Sendung, dass wir alle, glaube ich, nichts super Aktuelles gespielt haben.
Doch, das ist dann diesmal hochaktuell. Das ist noch nicht mal raus gewesen, als ich gespielt habe, ja? Also bitte.
Ach stimmt, das habe ich wieder verwechselt mit dem anderen ähnlichen DLC zu dem anderen, das werde ich dann gleich sagen. Ja. Ah ja, richtig, du hast was Aktuelles gespielt, sehr schön, Manu, das machst du gut. Aber erstmal interessiert mich doch, lieber Robin, wo hast du denn Balatro gespielt, auf Mobile oder auf Steam?
Ich habe vor allem auf Steam, auf dem Steam Deck gespielt, also das ist wirklich meine Main-Plattform gewesen. Und ich war dann so 50-50, ob ich es mir auf Mobile nochmal hole, einfach weil mein ganzer Progress quasi weg war und
Profile. Kann man das nicht verknüpfen? Nee, leider bitte. Nicht. Es gibt
kann
keinen
Balatro-Account. Nee, das ist so ein bisschen doof. Was ich nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist nervig, das zu maintainen. Theoretisch auf der technischen Ebene wird es wahrscheinlich relativ einfach gehen, aber ich meine, das ist auch ein Solo-Dev und ich glaube, das Porting hat das Studio quasi gemacht, also jetzt nicht der Dev, sondern noch irgendwie andere Mitleute mit drin.
Ehrlich, bei einem Roguelike auch nicht so dramatisch wichtig.
Nee, ich fand's jetzt auch nicht so schlimm. Und das Witzige war halt, wie viel ich dann doch schon in Anführungszeichen wusste und Sachen gespielt habe. Also ich habe halt das Tutorial gespielt und ich glaube, das Tutorial rechnet nicht damit, dass man irgendwie bis Ante 12 kommt oder sowas. Und danach hat's halt irgendwie Notifications und Unlocks gehagelt.
Geil.
Das war schon ein bisschen geil. Also da habe ich mich schon sehr smart gefühlt. Da bin ich ein großer Freund davon, wenn Spieler das schaffen, dass ich mich smart fühle.
Du hast das Spiel also doppelt gebroken, verstehe. Im Tutorial ehrlich, quasi schon den Highscore geknackt. Sehr schön. Ja, aber es ist einfach ein fantastisches Spiel, oder? Ich komme auch wirklich nicht von los. Also ich habe jetzt gerade immer ich komme ja nicht von Marvel Snap los, aber das einzige Spiel, was es geschafft hat, mir in den letzten 2 Jahren mein Handy von Marvel Snap abzugewöhnen, ist jetzt tatsächlich Balatro gewesen, weil das jetzt mein Go-To-Game geworden ist auf dem iPhone, wenn ich unterwegs bin. Und das ist echt schön.
Du hast die Apple Arcade-Version genommen, ne?
Ja, genau. Die ist aber genau identisch. Kostet halt nur nichts, wenn du halt das Abo laufen hast. Ist die gleiche Version. Balatro selbst kostet ja auch Geld auf dem iOS. Ist also nicht irgendwie eine werbefreie Version, sondern halt einfach die von Apple Arcade finanziert.
Ich glaube, ich habe jetzt zu lange keine Mobile Games mehr gekauft, aber ist verhältnismäßig teuer, oder? Die wollen 10er, glaube ich, haben oder sowas.
Ja, aber immer noch billiger natürlich als die Steam-Version.
Schon.
Aber bei dem Erfolg relativ.
Und auch nicht teurer als ein Monat für Pokémon Pocket Premium.
Okay. Aber ich war da auch schon, also ich hatte bei einigen Dingen, hatte ich mich total darauf gefreut, wie sie das wohl umgesetzt haben. Also weil gerade irgendwie so diese Dinge auswählen und dann irgendwie die Sachen kaufen, ist ja alles irgendwie One-Click-Interaction. Und da haben sie dann halt oft irgendwie so Sachen daraus gemacht, dass man Dinge irgendwo hinziehen muss und so. Und ich muss sagen, ich mache witzigerweise auf der Mobile-Version, glaube ich, weniger Fehler als auf der Desktop-Version, weil ich da schon ab und an mal aus Versehen statt zu spielen discarde oder umgekehrt. Weil das halt diese One-Button-Interaktion ist, ohne einen Confirmation-Step irgendwie dazwischen. Und da ist mir das schon ab und an mal passiert. Aber ich glaube, so prinzipiell finde ich es eine gelungene Umsetzung. Also, dass es auf Mobile funktioniert, überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Macht richtig Spaß. Und tatsächlich, was ich jetzt auch festgestellt habe, ich weiß nicht, wer von euch Dave the Diver spielt, aber man kann in Dave the Diver Balatro spielen.
Das ist so cool. Das ist jetzt als kostenloses Update dazu gekommen. Hast du es ausprobiert?
Ich habe es gerade gestern zum ersten Mal gespielt. Und das ist so lustig, weil ich finde es halt cool, dass irgendwie dieses Indie-Universum jetzt diese ganzen Features macht, wo die einen Charakter aus dem anderen auftauchen, weil das erste war ja quasi umgekehrt. Da sind ja irgendwie Charakter aus David Diver in den Decks von Balatro aufgetaucht.
Ja, aber das ist nur optisch. Also du kannst irgendwie Among Us und von Witcher und so, dann hast du halt statt einer Königin hast du halt Jennifer zum Beispiel auf den Karten. Das ist ganz cool gemacht.
Oder Universe is Beyond.
Genau wie bei Magic. Aber andersrum finde ich es jetzt total geil. Ich finde diese Crossover ja super.
Ich finde es auch total lustig. Also das Witzige ist, bei Devs the Diver sind, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Spiele gerade irgendwie aktuell drin. Und auch eine Künstlerin ist, glaube ich, gefeatured, also eine Musikerin. Ja. Und die das hat sich alles so ein bisschen, also wenn man die nicht kennt, dann ist das halt so ein bisschen weird. Ich glaube, für jemanden, der halt Balatro nicht kennt, ist das total strange, dass jetzt dieses seltsame Kartenspiel da drin ist, weil sich's auch nicht so, ich würde mal sagen, es offenbart sich für manche Leute, glaube ich, jetzt nicht auf den ersten Blick, ist schon tendenziell eher komplexer. Aber sie haben auch eine sehr vereinfachte Version integriert, also das ist jetzt auch nicht so schlimm, so schwierig. Aber
du spielst quasi im Spielkontext in der Bar, kannst du jetzt einfach dieses Balatro als Kartenspiel spielen, mit Dave oder wie?
Nee, also es ist quasi so, das ist bei den, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele
Spoiler, dieser Mobile Game Territory
wir sind. Nee, das ist total, also ist total gut. Also wer es noch irgendwie erfahren will, nicht zuhören. Es ist bei den Mere People, also bei diesen Untermeeresmenschen, da hat sich dieses Spiel halt, da spielen auf einmal alle Karten, du kommst rein und jeder hat so Karten in der Hand.
Cool.
Und dann kannst du halt gegen die einzelnen Leute spielen. Du spielst quasi in Anführungszeichen mal gegen irgendjemanden.
Wie geil, das ist genau das, was wir uns in Balatro im Podcast gewünscht haben, dass diese Small Blind und Bosse, dass die mehr Charakter haben.
Ja,
und dann haben wir gesagt, für Balatro 2 wäre es doch voll die gute Idee, wenn die so personalisiert werden, dass man wirklich gegen die Joker spielt oder so.
Also leider ist es nicht ganz so. Das wäre so auch meine Wunschvorstellung davon gewesen. Ich dachte am Anfang auch, das ist es, aber es ist leider nicht ganz so. Also es sind die Bosse, die man kennt. Und es ist wirklich eine stark vereinfachte Version, aber die ist schon trotzdem lustig. Das Lustige ist, wie schnell du gehst da halt durch wie so ein warmes Messer durch Butter, wenn du das Spiel gespielt hast. Ich glaube, dass andere Leute das nicht so lustig oder gut finden. Weil es sind deutlich weniger Joker und die passen alle ziemlich gut zusammen. Also irgendwie einer, der macht, dass alle Karten Facecard sind, dann Facecard Multiplier und sowas. Also es ist halt lauter so Zeug, das stackt extrem schnell. Also ja.
Aber jetzt mal aus EntwicklerInnen-Sicht, ich finde es witzig, wie das jetzt funktioniert. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt, kann man ja sagen, das ist ein kostenloses Update, also im Prinzip auch ein bisschen eine Werbemaßnahme, weil man ja quasi so eine Light-Version von Balatro bekommt. Trotzdem ist es aber ja für die Leute von Dave ja auch cool, weil sie halt nochmal Ingame-Content kriegen. Aus Entwicklersicht, wie siehst du das? Wie würde das denn jetzt funktionieren? Also hat jetzt der Entwickler von Balatro den Quelltext geschickt? Haben die das nachprogrammiert? Das ist ja eine andere Engine. Das Balatro, haben wir jetzt auch gelernt bei uns im Discord, ist ja so eine Loeuf2D-Engine, so eine ganz komische eigene. Wie haben die das gelöst, deiner Meinung nach? Wie funktioniert sowas?
Und kann ich dieses Wort bitte nochmal aufgedröselt kriegen?
Loeuf2D. Das kenne ich nicht. Loeuf2D. Ja, Loeuf ist also
die
Loeuf2D-Engine, aber was Amerikaner sind, dachten sie, das ist cool, ist den Umlaut zu benutzen und die sprechen ihn aber nicht aus. Also es ist eigentlich Loeuf2D und es ist eine Lua, also es ist eine Script-based Engine. Und das Schöne in Anführungszeichen daran ist, dass die quasi offen ist. Also die compiled quasi nicht, das heißt, du hast keine Executable, sondern du kannst direkt reingucken. Okay. Deswegen haben auch total viele Leute den armen Local Thunk zerrissen, weil sie gesagt haben, hey, dein Code ist total scheiße, du machst total wildes Zeug. Und er so, ja, sorry, das war ein Game, was ich für mich und meine 2 Freunde gemacht habe, kann ja keiner wissen, dass es irgendwie so abgeht. Also der hat halt ein paar Sachen in Anführungszeichen unelegant gemacht. Was aber nicht
normalerweise ist, also, guckst du ja nicht rein. Also bei eurem Spiel wird keiner reingucken können, was für einen Schrott ihr da programmiert. Verstehe. Ja.
Nee, bei unserem Spiel müsste man es auch decompilen quasi. Ja, also bei unserem Spiel müsstest du wirklich reingehen. Ja, bei uns müsstest du reingehen und irgendwie gucken. Du müsstest dir viel Arbeit machen, um rauszufinden, dass wir halt auch echt viele Shortcuts nehmen. So. Aber das kannst du halt bei Love, kannst du halt einfach reingucken und ja, da haben sich total viele Leute aufgeregt und sowas. Das Lustige ist, dass er auf der anderen Seite immer wieder sagt, na schau halt, weil sie Leute behaupten, dass diese 1-in-4 Chances nicht richtig sind, sagt er, guck einfach in den Code, ist mir egal, das ist wirklich 1-4, es ist, ja. Ich nehme an, der wird denen irgendwie entweder Zugang zu dem Repo gegeben haben oder ich nehme an, dass sie sich zusammen hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir könnten eine einfachere Version davon ausschauen, weil das, und was ich auch witzig finde, das Spiel in Dave fühlt sich nicht halb so gut an wie das Original. Einfach weil dieses Kartenspielen und wie Sachen kommen, der Sound und so, das ist so snappy und so gut gemacht.
Es ist so gut einfach, ja.
Und das Krasse ist, das haben die halt nicht. Also deswegen glaube ich auch, dass er das nicht gemacht hat, weil ich glaube, der hätte darauf geachtet. Und das Spiel ist deswegen schon ein Zahn schlechter als das Original. Und ich finde es witzig, wie sehr man merkt, was das Original ausmacht.
Wahnsinn.
Das ist ja auch das, was Hearthstone, finde ich, vor über einer Dekade so groß gemacht hat, dass auf einmal Trading Cards richtig cool waren, wenn sie ausgespielt wurden mit den Blizzard-typischen Soundeffekten und wie es grafisch umgesetzt ist und wie, dass man so das Gefühl hatte, richtige Karten in der Hand zu haben, so dieses Shuffle-Feel und sowas alles. ja, da ist dieses Haptische sehr, sehr wichtig. Wenn ich habe noch eine Frage an euch beiden Balatro-Experten, bevor wir das nächste Thema aufrollen, und zwar, wie viel Skill ist denn da drin und wie ist die Verteilung Skill zu Luck in Balatro verglichen mit einem Hearthstone oder Magic the Gathering?
Ich glaube, es ist ein bisschen weniger als in den Games. Oder halt so.
Weniger Skill,
würde ich schon sagen.
Ja. Du musst schon extrem Glück haben, dass ein Run gut läuft.
Genau, du kannst halt gucken, über welche Faktoren kannst du steuern, wie viel. Also es gibt schon so Strategien, wo du prinzipiell so ein bisschen gegensteuern kannst. Also baust du jetzt einen, mit welchen Punkten versuchst du Punkte zu machen? Also mit welchen Blättern versuchst du Punkte zu machen? Wie skalieren die? Das lernst du auch irgendwann, dass manche halt hinten raus ziemlich scheiße sind und manche hinten raus immer besser werden. Welche so ein bisschen Plateaus haben. Dann gibt's noch so Sachen wie du dein Geld ausgibst, ist, glaube ich, auch relativ strategisch. Also ob du jetzt irgendwie mehr Rerollst oder sowas. Also es gibt schon Strategie und ich glaube, es gibt auch Leute, die das wirklich deutlich strategischer spielen als ich jetzt.
Aber du musst wahnsinnig situativ handeln. Also du kannst dir vornehmen, ich spiele jetzt auf Full House und versuche mein Deck auszudünnen oder keine Ahnung, ich hoffe auf den und den Joker, also sammle ich jetzt die Queens oder sowas. Kannst du dir vornehmen, aber wenn der passende Joker halt nicht kommt, dann kannst du es halt knicken. So, ja, du kannst sagen, jetzt will ich unbedingt die Planetenkarten forcieren, aber dann kommen die halt nicht oder so. Also ja. Du musst sehr darauf reagieren. Ah, okay, der Joker ist jetzt der wird mir als erstes präsentiert und ich habe ihn auch noch in Polychrom. Also gut, dann versuche ich jetzt darauf meine Taktik zu meistern. Aber dann musst du trotzdem auch das Glück haben, dass halt eine passende Kombo dazu kommt. So.
Genau, also man muss schon irgendwie so ein bisschen gucken, welche Joker sind da und man muss, ich glaube, es ist so ein bisschen so opportunistische Strategie, also du musst irgendwie legen, okay, welche Zitronen habe ich hier bekommen und welche Limonade mache ich da draus? Ja. Ich glaube, es gibt Leute, die das richtig gut machen, die da auch sehr viel mathematischer spielen als ich. Ich spiele das ziemlich Monkey-Brain-mäßig, Karte hoch, gut. Also ich bin da auch, weil ich mich auch mit diesen Pokerblättern und so nicht so wahnsinnig auskenne, oder jetzt auch dieses Scaling schaue ich mir nicht so richtig an. Ich habe nur gemerkt, dass irgendwann zum Beispiel, also ich habe am Anfang extrem viel mit Flushes gespielt und die funktionieren halt hinten raus nicht mehr so gut. Weil es viele Bosse gibt, die Flushes kaputt machen oder sowas. Aber ja, also ich glaube, es gibt viele Leute, die es deutlich besser spielen als ich. Ich habe trotzdem, bin ich hooked und je mehr ich drüber rede, desto mehr ich Bock, das nochmal zu spielen.
Ja. Das ist echt übel. Und ja,
für mehr hört den Podcast. Je mehr ich von Pokémon Pocket, was ja gerade in Deutschland auch released wurde und der veröffentlicht wurde für Mobile, spiele, desto weniger Bock habe ich drauf. Das ist doch krass, wie unkomplex das Ganze ist und ich befürchte, der Button, der euch jetzt beide schockieren wird, wenn ich euch den reveale, den es da gibt, der ist nicht umsonst damit reingekommen. Das Spiel ist nämlich so simpel, dass es durchaus des Öfteren vollkommen in Ordnung ist, den Button Autoplay zu drücken und dieses Spiel alleine zu Ende spielen zu lassen. Also wer das Pokémon Trading Card Game gar nicht kennt, das ist nicht so wie Magic the Gathering, dass man in dem Zug des Gegners irgendetwas machen könnte. Es gibt also keine Interrupts oder Instants oder wie man sie auch immer nennen möchte, wo ich irgendwie eingreifen könnte, während der andere gerade was macht. Und deswegen spielt sich das wie so ein, ja, es ist klar, was ich jetzt mache, ist es eigentlich nicht. Also man hat ja natürlich so Bankplätze, wo man andere Pokémon draufspielen kann und wenn die voll sind, sind sie halt voll. Oder ob ich jetzt ein Pokémon heile oder nicht, das ist auch eine strategische Entscheidung, ist schon nicht unkomplex. Aber es ist, also das Neue ist schon deutlich simpler als das große TCG, was sie haben, wo man ja auch nicht dazwischen grätschen kann. Und irgendwie, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich doch auch andere gute Trading Card Games zu schätzen, die das eben nicht haben und die die Komplexität komplett umarmen, wie zum Beispiel ja Flesh and Blood das für mich gemacht hat. Also Pokémon Pocket ist super designed, ist, was das angeht, auch immer noch sehr beeindruckend, wie sie es geschafft haben, die Sammelkarten und den Aspekt quasi rüberzubringen. Du kannst ja nicht so viele Päckchen aufmachen. Und es sieht auch super gut aus, ist perfekt angepasst für Mobile. Aber ich finde es noch nicht so motivierend, es einfach zu spielen. Und das ist ein bisschen schade, je mehr ich davon spiele. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Vor allen Dingen müssen sie sich anscheinend irgendwann entscheiden, was sie jetzt pushen wollen. Weil ich finde, so zwei Trading Card Games aus der gleichen Company für primär Mobile optimiert, ist ein bisschen schwierig.
Ja, das also war
so
bei Magic Pokémon ja auch dann auch Problem. Ist. Ja. Ja. Magic hatte das ja auch lange, bevor sie dann mit Arena die beiden Online-Welten zusammengeschnürt haben. Ja.
Ja, und da werden ja auch noch die alten gespielt, wo gesagt wird, das ist das komplexe, viel bessere, weil Arena ja, also Magic the Gathering Arena nimmt ja inzwischen viel mehr Hearthstone-Aspekte und Dinge, die es videospielig machen, und die denken sich komplett eigene Karten aus, die nur selbst ausgespielt, also ausgerechnet vom Computer, dann Sinn ergeben, das würdest du am Tisch halt nie machen wollen, teilweise Karten mit so elendig langen Texten, die nervig sind.
Ja, aber Arena hast du trotzdem halt die volle Magic Experience. Das ist jetzt ja kein runtergedampftes.
Nee, sogar noch, genau, du hast die volle Magic Experience und noch mehr, was du halt auch nicht eigentlich spielen wollen würdest. Und was vor allen Dingen primär designt ist, um dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber das führt wahrscheinlich jetzt zu weit. Da reden wir doch lieber über was Simples, nämlich Vampire Survivors und den neuen DLC. Manu. Das ist der DLC, den ich jetzt verwechselt habe mit Dead Cells. Da gab es nämlich auch einen vampirischen, und das ist ja wieder so on topic, ne? Koffein-Vampir kommt und wir reden über Castlevania-Vampire.
Ja, als hätte ich es geahnt. Vampire Survivors Ode to Castlevania, also Ode zu Castlevania, das ist der große, große DLC. Das ist der größte DLC, den Vampire Survivors bisher bekommen hat. Kostet gerade mal 4 Euro, ist jetzt an Halloween rausgekommen für alle Plattformen. Und er ist so irre groß für 4 Euro, das ist unfassbar. Echt, wirklich. Also ich habe es nicht erwartet. Ich dachte, ja, die fügen halt so 2, 3 Charaktere dazu, die man aus dem Castlevania-Universum kennt. Aber 40 Charaktere haben die reingemacht. Es gibt allein schon, nicht 40, doch 40 Waffen und 20 Charaktere. Und kleiner Spoiler, wenn man es eine Weile spielt, entdeckt man auch noch ganz, ganz, ganz viele Secrets. Also da ist noch mehr drin, als sie allein schon auf die Packung, auf dem Packungstext quasi schreiben. Also ein Füllhorn für Castlevania-Fans und natürlich auch für Vampire Survivors-Fans. Ich meine, im Grunde hat sich das Spiel jetzt nicht groß geändert. Es ist halt eine riesige neue Map dazu gekommen. Größer als bei Vampire Survivors bisher. Die halt
welche
sehr
ist das? Ist die vorm Schloss, im Schloss?
Das ist halt, es ist halt eine eigene Map. Du hast halt so ein bisschen so ein Außenareal mit einer Kirche drin. Du hast so Schnellreiseportale und dann hast du halt so ein typisches Castlevania-Schloss. Und auch ganz süß ist eine kleine 2D-Referenz sogar drin. Du gehst einmal durch so eine Tür und auf einmal hast du halt, was du in Vampire Survivors ja gar nicht hast, auf einmal kannst du hüpfen. So. Ah ja. Da ist so eine mini kleine Plattformer-Sequenz drin, ganz süß gemacht. Also ganz viel Liebe für Castlevania drin. Du hast natürlich die originalen Musikstücke mit drin, ganz viel.
Sehr gut.
Und du hast alle Charaktere, die du irgendwie in irgendeinem Kontext mit Castlevania mal erlebt hast. Und das macht das Spiel wirklich rund, weil dieser Pixel-Look, dieser hässliche, den sie es haben, passt natürlich super zu diesen ganzen alten Castlevania-Spielen. Also für mich ist das jetzt ein richtig rundes Ding geworden, weil jetzt dieser Grafikstil und diese Whip war ja auch schon drin. Also es hatte ja schon sehr viel Anlehnung an alte klassische Castlevania-Ästhetik, sag ich mal. Mhm. Und jetzt haben sie natürlich auch ganz viele Sprites damit rein. Unglaublich viele Bosse, die du dann so beschwören kannst, indem du auf so ein Pentagramm draufläufst. Und dann haben sie wirklich auch so, ich meine, das hatte Vampire Survivors ja auch schon, dass du so Sachen einsammelst und Secrets freischaltest. Es ist ja nicht nur dieser Auto-Bullet-Hell-Modus, Auto-Battler-mäßig, sondern du hast ja ganz viel zu entdecken da auch und freizuschalten. Und das jetzt halt alles auch nochmal in so einem Castlevania-typischen Flair. Also dann kannst du irgendwelche Münzen aufsammeln, hast du irgendwie, wenn du 7 Spiegel sammelst und das machst, dann schaltest du das frei. Und du hast ein richtiges Progressionsgefühl durch dieses Schloss, weil diese Schlossgebiete halt auch dann immer wieder so freischaltbare Portale haben, sodass du, wenn du halt dann also meistens so nach einer halben Stunde dann halt irgendwie stirbst oder dann doch die Gegnermassen zu groß werden, kannst du halt mit dem nächsten Run, mit einem anderen Charakter, mit anderen Abilities auch durch dieses Portal gehen und halt an der Stelle im Schloss dann irgendwie weitermachen, ja, oder halt auch neue Gebiete entdecken, Secrets freischalten, also irre gut. Und ich liebe es ja allein schon, diese Whips, die haben 8 verschiedene Peitschen jetzt da reingebaut. Also jeder Charakter, den du freischaltest, hat nochmal eine andere Fähigkeit und du hast einen, der alle 30 Level noch einen Revive dazu bekommt und Belmonts ohne Ende. Also richtig gutes, dickes Paket.
Und das für 4 Euro, das ist aber immer schon, das ist schon 200% so teuer wie das ursprüngliche Vampire Survivors. Darf man ja auch nicht vergessen.
Aber bei
das ja für berühmte 1,99 Euro gestartet ist.
Ja, völlig irre. Robin, hast du Bezug zu Vampire Survivors? War das dein Spiel?
So gar nicht. Also es ist total witzig, weil ich bin jemand, der sehr optisch so Sachen kauft, also auch so Indie-Games, und ich fand, dass das so hässlich ist.
Ja.
dass ich das einfach nicht spielen wollte. Also vor allem das Lustige ist, ich weiß, dass mich das wahrscheinlich irgendwo hookt, aber ich weiß noch, die ersten Grafiken, die ich davon gesehen habe, fand ich so scheußlich, dass ich mir gedacht habe, nee, also irgendwie nicht. Ja.
Man muss es selber spielen, ist so ein bisschen...
Schauen geht gar nicht bei dem Ding.
Ja. Es sieht pottenhässlich aus, aber dieses Gefühl, sie haben es halt so, auch so snappy und gut programmiert. Das merkt man halt erst, wenn man es selber spielt.
Das glaube ich sofort. Also ich glaube, es gibt, und das Schlimme ist, ich weiß, dass es für mich wahrscheinlich sogar funktionieren würde. Das Gute ist, dass mich das davon abgehalten hat, das zu kaufen. Ich glaube, ich würde dann einfach zu viel Zeit reinhauen. Aber das Lustige ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie gucke, denke ich mir, boah, nee, das sieht so grottig aus.
Hast du letzte Woche, weiß nicht, ob du es gehört hast, aber kennst du Torment of Hell? Kennst du die Leute von den Chasing Carrots aus Stuttgart?
Ja.
Weil das sieht dann ansprechender aus, oder? Ich meine, es ist jetzt auch kein hübsches Spiel, aber es hat
das halt eine
direkte Ästhetik, die irgendwie deutlich überzeugender ist, finde ich, als das Vampire Survivors.
Ja, also sowas würde mich wahrscheinlich sogar auch nochmal deutlich mehr hooken. Das Lustige ist, dass ich dann bei sowas sage, nee, also dann gönne ich mir lieber irgendwie das Original in seinem fürchterlichen, also das ist wie eine Coverband so. Also gerade bei solchen Spielen denke ich mir echt, hey, also ich glaube, weißt du, wenn was mit der Optik die Leute so fasziniert, dann muss es halt schon irgendwie gut sein.
Ja.
Also also ich habe auch zum Beispiel tatsächlich eins, wo ich so ein bisschen reingeschnuppert habe, was so ähnlich ist, Brotato.
Das war der andere große Erfolg, der halt ein bisschen optisch ansprechender war.
Oder genau, aber auch nicht viel mehr gehuckt. Also, ist jetzt auch nicht viel schöner. Da fand ich das Storytelling halt irgendwie so over the top und so absurd, dass es wieder irgendwie funktioniert hat für mich. Also
und es ist Knarren statt Fantasy, ne? Mhm.
Das stimmt. Also, vielleicht bin ich auch einfach in diesem, das Fantasy-Genre ist vielleicht auch nicht so irgendwie 100% meins.
Ja, du bist halt eine Kartoffel, Robin.
Tendenziell fühle ich mich eher wie eine Kartoffel, als wie was natürlich schlimm ist, wo ich der Koffeinvampir bin, aber ich tendenziell eher Kartoffelgefühle als irgendwie Vampirgefühle.
Ich habe noch eine wichtige Frage zu dem DLC, Manu. Gibt es denn auch den dicken, fetten Braten in einer Schlossmauer versteckt, den man erst frei whippen muss?
Ja. Also du machst mit den Whips tatsächlich auch die Laternen ständig kaputt, ja, und die Kronleuchter und so, die da rumstehen, und die das Essenssymbol ist so ein Braten, den du einsammeln kannst, ja.
Und nur noch mal zum Verständnis, weil ich habe ja auch viel zu viel Vampire Survivors gespielt und du hast jetzt gesagt, da gibt es so eine richtige Map mit einem Schloss und alles, aber ich habe ja die Vampire Survivors Map als sehr einförmig / eintönig im irgendwie gespeichert und dann gibt es die Portale und dann gibt es das nächste Level. Und hier gibt es jetzt so eine richtige Map, dass es von oben top-down erst Gras ist und du dann in den Eingangsbereich kommst und es zu einem Schloss wird?
Ja, es ist wirklich unfassbar. Es ist wie ein neues Spiel tatsächlich. Also ich finde, es ist schon echt ein riesen Upgrade geworden. Und auch im Schloss hast du so typisch Castlevania-mäßig, du kannst ewig rauszoomen aus dieser Übersichtsmap. Also du musst sie erstmal finden. Eins des ersten Ziele ist, diese Map zu finden und dann hast du die Funktion und dann zoomst du raus und erschrickst erstmal, wie groß diese Map ist. Durch die Schnellreiseportale ist es dann aber gut navigierbar. Und dann hast du wirklich auch wie so einen Turm, den du so schräg nach oben laufen musst. Und dadurch wird das Spiel auch echt challenging, weil die Gegner ja typischerweise hier bei Vampire Survivors, du kannst dich ja nicht in so einen Eingang stellen, in so eine Tür zwischen zwei Räumen und einfach alles abwarten. Das geht ja nicht, weil aus Game-Balancing-Gründen schweben die Gegner ja durch alle Wände durch. Mhm. Also nicht alle, aber viele sind dann eben mit der Fähigkeit, dass sie quasi fliegen, damit sie dich dort auch erwischen. Das ist ja so ein bisschen sonst würde das Spiel halt einfach nicht funktionieren, wenn du so enge Areale hast. Aber du bist halt trotzdem gefangen. Und dann musst du durch so eine alte Bibliothek durch und weißt nicht, wo kann ich jetzt durch? Und dann findest du halt einen Durchgang, weil ein Buchregal natürlich durchlässig ist. Solche Geschichten haben sie da richtig süß eingebaut.
Wie ist das dann umgesetzt, dass du nach oben gehst, wenn du jetzt sagst, man muss im Turm nach oben gehen, weil man guckt ja von oben runter.
Ja, halt wie halt so 2D-Spiele aussehen. Du siehst halt die Map aufgeklappt und du bist ja auch so aufgeklappt. Also du läufst halt nach Norden, ist dann halt nach oben. So.
Nach Norden ist nach oben, okay, jetzt verstehe ich es, alles klar. Weil ansonsten Final Fantasy technisch hätte man eine Treppe begehen müssen und dann wäre man ein Stockwerk weiter oben gewesen. Das hätte ja auch sein können.
Stockwerk im Sinne von aufgeklappte 2D-Map.
Ja. Okay. Cool. Was das für mich natürlich wieder zeigt, ist auch das Dead Cells DLC, der war ja auch großartig zu Castlevania, es ist ja offensichtlich noch ein großer Bedarf da, dass man eigentlich was mit Castlevania macht, was ein eigenes Castlevania wäre. Also das lebt ja inzwischen auch 40 Jahre lang Heritage. Mhm. Und alle haben noch Bock drauf, aber Konami lässt sich nicht überreden, mal wieder ein eigenes zu machen. Im Gegensatz, die Lizenz wurde ja weggegeben. Es gab jetzt eins auf der Switch. Gab es eins auf der Switch oder war das noch 3DS sogar nur? Weiß ich gerade gar nicht.
Also 3DS,
das letzte Castle, ich glaube, das war 3DS, ne?
Das letzte große Castlevania waren ja die 3D-Versionen von diesem mexikanischen Studio.
Ah, die gab es auch noch gleichzeitig. Ja, aber auf jeden Fall gibt es nichts, was wirklich Metroidvania-mäßig diesen Charme einfangen würde von Symphony of the Night oder so.
Ja, es gab doch die Kickstarter-Version, die haben wir ja auch besprochen, die von dem einen Originalmacher war.
Richtig.
Also der sehr Symphony of the Night-Style war. Habe ich ja.
Ja, aber auch in 3D. Ja. Das war ganz gut, war aber für mich auch nicht ganz das Gleiche. Und vor allen Dingen ist es halt nicht Castlevania. Also es ist schon was Spezifisches, was diese Spiele irgendwie vom Universum her sehr, sehr interessant für mich macht. Und das ist ja die IP, die sie jetzt überall in diesen DLCs ausschlachten.
Ja, aber wieder eine schöne Geschichte wie dieser Crossover. Also die Indie-Welt hat da echt was gefunden, was sie stark unterscheidet nochmal. Mhm. Schon per se natürlich, aber gerade diese Crossover-Geschichten haben wir uns ja hier auch schon gewünscht. Also Nintendo gibt ja manchmal Lizenzen her oder wir hatten es jetzt gerade bei Ubisoft, aber das ist ja dann immer im Indie-Bereich, dass so Lizenz-Swapping passiert. Mhm. Ich finde, das sollten sich auch mal die großen Marken trauen tatsächlich. Fände ich cool.
Ja, dann warten wir mal, bis der Dave the Diver Castlevania DLC erscheint.
Es kommt auch noch.
Ich habe ganz, ganz viel Zeit in iRacing verbracht. Da wird es für mich gerade sehr, sehr ernst. Ich bin im Try-Hard-Modus. Wie manche da draußen vielleicht wissen, bin ich ja in der offiziellen Formel-1-Saison dazu gange. Da sind immer Rennen in iRacing, wenn halt auch die Rennen in der Realität stattfinden, in der vollen Länge, mit Boxenstops, mit Reifenwechsel und allem Pipapo. Und jetzt sind es nur noch jetzt sind es nur noch 3 Rennen in der Saison, die übrig sind. Das endet dann ja auch im Dezember. Und ich habe mich so ein bisschen verwickelt in eine Fehde mit einem meiner Teamkollegen. Wir sind nämlich nur 8 Punkte auseinander in der Meisterschaft. Und jetzt ist es so richtig ernst geworden. Und ich bin so fett am Trainieren, 2-mal die Woche und fahre dann schon so ein Trainingsrennen mit. Habe nochmal mein ganzes Equipment optimiert. Den Seat-Slider habe ich ausgebaut. Das ist der, kennt ihr aus eurem normalen PKW da draußen, wo man runterfasst und dann nach vorne und hinten das Ganze anmachen kann. Das bringt halt so ein bisschen, nimmt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Und wenn ich hab's jetzt ich sitze da ja nun zu 99% der Zeit drin, also habe ich es für mich optimiert und jetzt kann kein anderer, der eine andere Statur oder Länge an Beinen hat oder Oberkörper mehr, sich da reinsetzen und es ausprobieren. Es ist also jetzt komplett für mich optimiert. Und ich habe tatsächlich meinen ersten Formel-1-Sieg im Second Split, also sowas wie die zweite Bundesliga, nenne ich es jetzt einfach mal für schnelles Verständnis, herausgefahren und viele, viele Punkte gesammelt und habe jetzt bin jetzt vor meinem Teamkollegen. Und insgesamt auf Platz 26 der Erde. Gar nicht so schlecht.
Wow, nicht schlecht. Das heißt, ich muss mich schon wieder langsam nach neuem Podcast-Partner umsuchen, wenn du dann deine Formel-1-Karriere startest.
Oder wir machen ein eigenes Format, wenn wir Sim-Racing größer aufziehen für Patreon und Steady oder so. Mal gucken. Aber ja, es läuft aktuell wirklich so spannend, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe aus dem aktuellen Gaming-Geschehen, weil ich da so motiviert bin und es auch so unfassbar viel Spaß macht, weil Sim-Racing ist echt extrem nah dran an dem, was auch den Reiz des echten Rennfahrens ausmacht, ohne halt dieses Sicherheitsrisiko, was man halt in der Realität hat.
Gibt es denn da jetzt mal ernst gesprochen auch Preisgelder wie bei E-Sport, also wenn du jetzt in die höchsten Liga aufsteigen würdest?
Ja, das, also ich fahre schon manchmal mit der höchsten Liga. Das ist ja über dieses iRating, was so ein Elo-System ist im Endeffekt, immer so ein bisschen wabernd. Das heißt, wenn sich nicht so viele anmelden für ein Rennwochenende aus den allerbesten Fahrern, dann würde ich schon manchmal so aufgestockt werden und fahre dann auch manchmal da dann hinten mit. So, das passiert durchaus auch. Aber ja, natürlich gibt's da Preisgelder, die sind nicht so mega krass, also nicht Millionenhöhe wie bei Dota, aber 10.000 Euro, 25.000, 50.000 gibt's schon für die Besten. Ich glaube allerdings, wenn man sich das Profil derer ansieht, die diese Preisgelder bekommen, die sind dann halt in der Regel 17 bis maximal 28. Von daher scheint es da eine natürliche Barriere zu geben, die ich nicht mehr durchschreiten werde. Schade also, eigentlich.
In der Seniorenliga abräumen. Nice.
Das wäre cool, aber da muss das Hobby noch wachsen.
Aber wie ist das mit wir hatten so Konstrukteuren oder so? Gibt es da so ein Äquivalent? Also fahren alle mit der gleichen Karre und können sie unterschiedlich einstellen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, die aktuelle Formel-1-Saison wird mit dem W12 von Mercedes gefahren. Das ist das Formel-1-Fahrzeug von Lewis Hamilton. Und Wer war da sein Teamkollege? Ich glaube Russell schon, vor 2 Jahren halt. Das war der W12 und der wird dann immer so leicht angepasst und du hast aber die komplette Kontrolle darüber. Also alles, was sie in der echten Welt einstellen können, von Bremsbalance, Differential und allem Pipapo, kannst du dort halt auch einstellen. Und wir haben das große Glück, als Ava Racing, das ist mein Racing-Team, jetzt einen Konsultanten dazu gewonnen zu haben. Und das ist einer der besten Formel-1-Fahrer überhaupt. Das ist der Tobias Saal. Der fährt ganz vorne mit und gewinnt wahrscheinlich auch gerade die Meisterschaft in der Fixed-Serie, wo man nicht am Setup rumschrauben kann an sich. Und der hilft uns mit den Setups. Das hat uns natürlich auch nochmal als Team weiter nach vorne gebracht. Irre Entwicklung. Sponsoren haben wir ja auch schon.
Als jemand, der es quasi dann gucken möchte und die Rennen immer parallel sind, ist das nicht irgendwie blöd?
Inwiefern?
Naja, du wirst ja das Rennen auch irgendwie, also du fährst es ja dann, aber du guckst es, also wenn es gleichzeitig, also sind die wirklich absolut zeitgleich so im Fernsehen mit Übertragung?
Ach, das oder? Meinst du jetzt. Das ist über Timeslots geregelt, also du kannst am Freitag um 12 deutscher Zeit mitfahren und um 20, nee, um 11 und um 20 Uhr. Das ist nach Sommer- und Winterzeit unterschiedlich. Oder du fährst um 12 und 21 Uhr. Und dann hast du Sonntag nochmal die Gelegenheit um 11 und 20 oder 12 und 21 Uhr, je nachdem, was wir für eine Zeit gerade haben, Sommer- oder Winterzeit. Das heißt, es gibt insgesamt 4 Gelegenheiten, da mitzumachen.
Okay.
Und dann Punkte zu sammeln. Und dieses Punktesystem ist dann halt abhängig davon, wie viele Fahrer fahren mit von maximal 24. Wenn sich 48 anmelden, gibt es halt 2 Splits. Jeweils 24 und dann fahren die besten 24 zusammen und die weniger von diesem I-Rating haben, die fahren dann in dem unteren mit. Und im unteren kannst du halt nicht so viele Championship-Points gewinnen wie im oberen und. Das ist ein sehr, sehr ausgefeiltes mathematisches System, das manchmal vielleicht auch nicht ganz fair ist. Also ich habe definitiv jetzt mal mehr Punkte abgesahnt, weil ich im unteren Split war, der trotzdem gut gefüllt war und ich da dann halt gewonnen habe. Dann gibt's schon richtig gut Punkte. Mit meiner Zeit also die gleiche Gesamtzeit, wenn ich das gleiche Rennen gefahren wäre, ohne irgendwelche Zwischenfälle im oberen Split, hätte ich 40 Punkte weniger gekriegt. Also ich habe 152 bekommen und da hätte ich nur 112 bekommen. Das ist halt so ein kleiner Random-Faktor, der einfach mit drin ist, wenn du es halt für alle weltweit anbieten möchtest. Weil ansonsten gibt es nichts Faires. Du kannst ja nicht die Brasilianer aufstehen lassen um 3 Uhr in der Nacht.
Ja. Ja, ich meine, dann kommt ja dann noch sowas dazu, du kannst ja einen Brasilianer und einen Deutschen, also das ja dann mit Ping wird es dann irgendwann interessant, weil
richtig,
die einfach genau, physisch sehr ekelhaft ist.
Und das ist ein super spannender Punkt. Es ist ja gerade bei diesen Formel-1-Autos, die fahren halt so unfassbar schnell und wenn du dann gleichzeitig durch die Kurve fährst, ist es einfach physikalisch mit der aktuellen Technologie im Internetbereich noch nicht möglich, das komplett ohne Netcode sozusagen, also so sagt man immer, so Ghost Contacts zu machen. Das heißt, du gibst dem Gegner immer so ein bisschen mehr Platz, als es eigentlich in der Realität tun würdest, weil du diesen Netcode halt mit einberechnen musst. Du fährst also nicht wirklich Wheel-to-Wheel, sondern lässt immer noch einen halben Meter oder Meter Platz, damit man sich halt nicht in die Karre fährt. Wenn du es wirklich so ausreizt ansonsten und dann durch die Kurve gehst, die Geraden gehen, also wenn du auf der Geraden nebeneinander fährst, kannst du auch echt Millimeter genau fahren. Aber sobald das in die Kurve geht, ist es unmöglich, wenn du gegen einen Mexikaner fährst oder gegen jemanden aus Australien. Die sind ganz berüchtigt für richtig schlechten Ping, weil die Server halt entweder in Boston oder in Frankfurt stehen. Also da gibt's auch nochmal den Unterschied, dass du, wenn du in deinem Split bist, dann gibt's quasi einen europäischen Split. Idealerweise, da solltest du dann teilnehmen und einen, der dann die amerikanischen Ostküsten-Server nimmt.
Ja, weil ich meine, sehr, sehr spannend. Ist das ja jede Millisekunde, ist ja, weiß ich nicht, ein Zentimeter oder zwei.
Ganz genau.
Ich glaube, ja, okay.
Ja. Wer sich noch mehr Details interessiert, es gibt einen iRacing-Podcast, den ich mit Micha aufgenommen habe, wo ich auch nochmal durch, wo wir im Endeffekt iRacing von ganz vorne aufdröseln. Es ist wirklich höchst faszinierend und ich habe auch in diesem Podcast, werdet ihr das hören, wenn ihr reinhört, ich lade alle herzlich ein und wer sich da irgendwie, wer da mal reinschnuppern möchte, soll mir einfach über Discord anhauen, dann helfe ich da auch immer noch gerne. Ich versuche das Hobby weiter voranzubringen in Deutschland, das extrem schön ist, dieses Sim-Racing-Hobby und wirklich auch sich toll in ein Familienleben zum Beispiel einbetten lässt. Schön. Wollen wir in die News gehen?
Ja, hast du einen Bumper?
Ich tische auf. So, was haben wir denn hier? Sony hat die Firewalk Studios jetzt endgültig geschlossen. Wird wohl doch nichts mit einem Concord Revival 2025.
Ja, und damit auch alle Hoffnung oder in Anführungszeichen Hoffnung auf einen Free-to-Play-Modus für Concord. Das ist damit komplett begraben. Also das Studio ist geschlossen. Die Leute werden wahrscheinlich an anderen Studios weitergereicht, in andere Studios integriert, die für Sony weiterarbeiten werden. Das sicherlich schon, aber Concord ist wirklich komplett damit begraben.
Und das nach 200 Millionen Produktionskosten. Ja. Ist doch absolut bizarr. Da würde mich dein Take sehr interessieren, Robin. Was ist denn die Logik hinter dem Ganzen?
Ich glaube, dass das ist total schwierig, weil auf der einen Seite haben wir dieses große Problem von wegen, dass die Leute Spiele spielen, die sie seit 100 Jahren schon spielen. Also dieser Login-Effekt bei extrem vielen Franchises. Also es dauert, dass ich jetzt irgendjemanden irgendwie aus seinem League of Legends-Ding rausbringe oder jemand, der seit 12 Jahren Destiny spielt oder sowas, dass man die aus ihren Franchises raushebt und irgendwo anders reinkriegt, ist super schwer. Also allgemein ein Projekt von der Größenordnung und mit dem Ziel, dass es für immer läuft und so krass groß ist und wow, wow, wow ist. Da sind jetzt in den letzten Jahren extrem viele Leute gescheitert, die nicht irgendwie eine existente IP haben. Also ich glaube, das wird immer nur noch schwieriger werden. Und wenn man solche Projekte macht, dann sagt man halt, na, dann müssen wir halt irgendwie 200 Millionen reinstecken. Das Dumme ist, ob du jetzt da 200 Millionen reinsteckst, du kannst halt auch 200 Millionen Euro oder US-Dollar einfach komplett irgendwie in den Wind blasen. Und das ist da halt leider passiert. Also ich glaube, das war halt super ambitioniert. Sie haben sich auch krasse Leute geholt. Aber
es hätte ja auch funktionieren können. Also ich finde nicht, dass man jetzt von vornherein hätte sagen können, das wird ein Flop. Also ich meine,
und vor allem, wenn sie es mit 20 Millionen probiert hätten, dann alle gesagt, ja, Sony, seid ihr dumm, versucht es mit 20 Millionen. Also ich verstehe voll den Kalkulus dahinter. Der zeigt halt einfach nur so ein bisschen, wie dieses Environment oder dieses Free-to-Play und dieses Spiele existieren für immer halt, wie broken das ist, so prinzipiell. Also wie sehr wir damit kämpfen müssen, die Leute ihre Freizeit verbringen. Ne? Also fand ich auch lustig, wie sie gesagt haben, naja, ich habe halt irgendwie jetzt ein Spiel gefunden, was irgendwie lebens- und familienkompatibel ist. Ich glaube, dass das bisschen Freizeit, was die Leute haben, ist schon super eingeteilt in irgendwelche Dinge und das gilt halt auch irgendwie für Videogaming und ich glaube, es wird wahrscheinlich nur irgendwie noch schlimmer. Also die Leute da aus sowas rauszuziehen, aus Games, die halt irgendwie, die haben Seasons, die haben jetzt DLCs, die haben irgendwie XXYZ und die Leute finden es auch wahnsinnig schwierig, sich an was Neues zu gewöhnen. Ich bin ja auch so einer. Ich spiele auch Age of Empires 2 und das seit Anbeginn der Zeit. Und Age of Empires 3 war ein Desaster und das 4 interessiert mich auch überhaupt nicht. Ich habe in jedem mal reingeguckt und bin dann immer zu dem Alten zurückgekommen. Also ich gehöre mit zu den Dingen. Und das ist jetzt nicht, weil das schlechte Spiele sind. Aber die sind halt nicht so gut, dass ich Dinge stehen und fallen lasse, um die zu spielen. Und da gibt es ganz wenig Spiele, die das bei mir schaffen. So ein Balatro, sowas, das schafft es halt. Aber ich glaube, da haben die sich halt einfach so ein bisschen, die haben sich halt komplett verhoben und hatten die Hoffnung, wenn wir diese All-Stars hier heiren, also so richtig krasse Leute, wenn wir die alle zusammenwerfen und denen Geld in die Hand drücken, dann machen die bestimmt was Geiles. Und ich glaube, dass die so ein bisschen verkannt haben, dass man für solche Teams wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen muss, als einfach nur die All-Stars kaufen und dann so ein bisschen hoffen, dass die auch wirklich gut zusammenarbeiten können. Also ich nehme an, dass die haben ihr Bestes gegeben. Da wird keiner drin gesessen haben und irgendwie einfach nur Däumchen gedreht. Die haben sich einfach verhoben. Es war einfach kein gutes Spiel am Ende. Ich glaube, das ist das, was man was
für mich als... Aber es war auch kein ganz schlechtes. Also das haben ja auch viele gesagt, die es gespielt haben. Das war per se schon okay. Das kam halt einfach auch nur zu spät, weil du natürlich nach 5, 6, 7 Jahren in der Entwicklung auch nicht voraussehen kannst, wie sich die Szene entwickelt. Also wie sich der Markt entwickelt. Hätte ja auch sein können, dass es nur noch irgendwie Multiplayer-Shooter angesagt sind, weißt du? So, das hätte
man. Aber dann hättest du es noch schwerer.
Ja.
Also weißt du, wenn nur noch Multiplayer-Shooter angesagt sind, dann bist du halt noch mehr geleimt, weil die anderen Leute haben seit 3 Jahren ein laufendes Spiel und polischen an dem rum, wo die Leute irgendwie wo die Leute an die Lippen von irgendwelchen Patch-Notes kleben und super investiert sind in irgendwelche Dinge und da dann nochmal reinzukommen, ist halt wie gesagt, ja, du musst halt irgendwas machen, was wirklich den Leuten irgendwie ihre Großhirnrinde irgendwie einmal kurz erwärmt, wenn sie das spielen, einfach nur, um zu merken, krass, das ist komplett anders oder das ist irgendwas, das muss ich machen, ich bin Idiot, wenn ich es verpasse oder sowas.
Oder du musst halt zum richtigen Zeitpunkt da sein, wenn sich irgendjemand der großen Player einen großen Fehler gerade leistet. Also so wie ich vergleiche das gerade, weil es so schön passt mit dem Magic the Gathering-Ding, dass Hasbro halt so viele Leute verprellt mit den Universes Beyond, mit Druckqualität, dass sie keine richtigen Turniere mehr geben, dass es bei den Preisgeldern ein Problem gibt. Und da können dann halt andere Competitor, wenn sie an der richtigen Zeit da sind, genau diese Lücken versuchen zu schließen und die Leute da auffangen, die dann sich eigentlich schon länger was eine Alternative wünschen.
Ja, die Frage ist, wie sehr wünschen die sich die wirklich, ne? Also da bin ich immer super skeptisch, weil ich habe letztes Mal mit jemandem, der schon sehr lange bei Riot ist, der gemeint, naja, wir haben eine Playerbase, die alle behaupten, dass sie unser Spiel hassen. Aber die spielen halt irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stunden im Monat. Und das sind die Leute, die super vocal sagen, wie kacke alles ist. Und das ist halt echt, die gehen halt trotzdem nicht weg. Und ich glaube halt, gerade so die Power von so IPs ist halt nur noch stärker geworden in den letzten Jahren.
Oh ja. Siehe Call of Duty.
Ja. Und,
Und Marvel Rivals. Also ich glaube, Marvel Rivals wird genau das beweisen, dass man trotzdem halt in diesen Markt reinkommen kann, mit einem kleineren Budget sogar, wenn halt die Lizenz dazu stimmt. Ich glaube, Marvel Rivals wird ein Erfolg und das wird deutlich günstiger gewesen sein in der Entwicklung als jetzt ein Concord. Weißt du, wie ich meine? Und dann hast du ja immer auch, das ist ja immer eine Bet, also ist ja immer eine Wette darauf. Also du investierst Geld als Studio in das Studio, die das dann programmiert, die das macht und tut und macht und Marketing muss stimmen. Du kannst wahnsinnig Glück haben oder auch wahnsinnig Pech haben und es hängt immer gar nicht so hundertprozentig am Spiel selbst, sondern auch mit dem Zeitgeist und so. Ja? Also Marvel Snappen, ja, früher hätte es vielleicht total gefloppt, jetzt ist es ein Riesenerfolg. Genauso Helldivers. Warum ist Helldivers jetzt auf einmal so ein Riesenerfolg gewesen? Die haben ja auch einfach so aus dem Nichts heraus.
Oder jetzt auf einmal ist es plötzlich so ein Flop, kann man genauso sagen. Also es ist wirklich in krassen Wellen auch, ne? Also Helldivers wird gerade ja nicht mehr so zufriedenstellend performen, wie sie das im, was war das, März, April, Mai irgendwann, als das gelauncht ist und der Überraschungserfolg war. Ich habe das Statement von Sony dazu noch mal ganz kurz von einem großen Technikhersteller übersetzen lassen und lese das kurz mal vor. Nach langem Überlegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der beste Weg für die Zukunft darin besteht, das Spiel, Concord, einzustellen und das Studio zu schließen. Ich möchte Firewalk und bla 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 ihren kreativen Geistengagement danken. Das PvP-Ego-Shooter-Genre ist ein Wettbewerbsumfeld, das sich ständig weiterentwickelt und leider haben wir mit diesem Titel unsere Ziele nicht erreicht. Wir werden die Lehren aus Concord ziehen und unsere Live-Service-Fähigkeiten trotzdem weiter ausbauen, um in diesem Bereich künftiges Wachstum zu erzielen.
Das sagt bla bla bla. Ne?
Genau. Ich glaube fest an die Vorteile kreativer Experimente und der Entwicklung neuer neuer IPs. Allerdings ist Wachstum durch nachhaltige Finanzwerte, insbesondere in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, von entscheidender Bedeutung. Das heißt, nur wenn was wirklich direkt Geld abwirft, kannst du auch einen Live-Service draus machen.
Ja, und ich glaube, dass die Zahlen, die haben ja Zahlen so gut schon durchgekaut, dass die haargenau wissen, wo das Ding in 5 Jahren hinskaliert, wenn es jetzt tankt. Und ja, dass da nichts mehr zu holen ist und dass du dieses, also ich finde es ja nett, dass so ein paar Leute sagen, ah ja, da machst du halt einfach Free-to-Play raus, vergiss es. Also das ist, also A, das ist nicht einfach und B, das kostet dich dann einfach Geld dafür, dass die Leute das immer noch scheiße finden. Also das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie im Zuge dessen irgendwie coole Tech entwickelt wurde, die du mitnehmen kannst und du hast vielleicht irgendwelche coolen Leute gefunden und da kannst du was mitmachen, aber ich glaube, jetzt den Schalter umzulegen, oder wie mein Informatikprofessor gesagt hat, die Reißleine zu kappen, ist, glaube ich, der richtige Move, weil du wirst einfach nur mehr Geld rein investieren, um am Ende irgendwie vor diesem Scherbenhaufen zu stehen und zu sagen, ja, okay, war blöd, dass wir jetzt doch nochmal irgendwie ein Jahr lang dran gearbeitet haben. Und dann hast du Leute verbrannt, da hast du Geld verbrannt für was? Also,
und vor allem, und wenn's, ist genau ja nicht das, einfach ist nur ein Schalter. Du musst ja die ganzen Gameplay-Mechaniken, die Balancing-Geschichten, du musst ja alles anpassen. Du musst sowas wie einen Season-Pass machen. Du musst was bewerben. Du musst ein Finanzierungsmodell einbauen, was du dir,
also, ja, dann kriegst du mit dem Ding halt
Millionen Verlust ja nicht rein. Und außerdem hast du dann ja auch das Problem, den Vorteil, wenn du so ein Projekt jetzt abschreibst und sagst, das ist ein Verlust, das ist ja für Sony, die sonst auch Gewinn machen, ja kein großes Problem. Das ist ja sogar steuerlich eher von Vorteil, jetzt zu sagen, gut, dann müssen wir dafür halt, dann können wir das als Verlust anrechnen. Das ist dann im Endeffekt wirtschaftlicher, als da jetzt nochmal mehr Geld reinzustecken, ist doch klar.
Auch nochmal ein guter Punkt, ja. Und eine Sache, weswegen Sie ja auch die IP ansprechen, wenn irgendwas nicht so geil an Concord war, slash ist, dann ist es halt die IP an sich, weil viel kritisiert wurde zu Recht an dem Art Design, an den Charakteren, an den Helden, die wenig eigenen Charakter hatten. Vielleicht hätten sie, war das ja vom Gameplay alles super, dann hätten sie halt einen PlayStation-Shooter draus machen müssen. Dann läuft da halt Aloy rum und ballert irgendwie auf Astrobot.
Ja, genau.
Ja, irgendwie so.
Aber ich freue mich jetzt wirklich sehr auf diese Episode von diesem, von dieser.
Ja, aber vielleicht kommt die auch gar nicht mehr. Die ergibt ja jetzt 0,0,0,0,0 Sinn.
Ja, doch, die steht ja komplett für sich alleine. Wie heißt das Ding? Secret Lair oder sowas in der Art?
Ja.
Secret. Irgendwas mit Secret, ne? Secret Lair war Magic.
Secret Lair ist das schlimme Magic-Produkt, ja.
Ja, also es ist glaube ich, schade um die Leute, weil da haben halt, ich glaube, da haben viele Leute hart dran gearbeitet und jetzt zu sehen, dass es halt nicht ankommt, ist halt, das ist halt kacke. Das fühlt sich mies an, wenn du da irgendwie 5 bis 6 Jahre reingeputtert hast. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube, es ist schlau und ich finde zum Beispiel das mit diesem IP-Ding, ist eine neue IP zu starten, ist halt super schwer, weil ich glaube, es ist genau das, ist so diese Connection zu den Charakteren, die bei anderen Games halt irgendwie funktioniert. Also halt, wo die Leute irgendwie sagen, oh wow, irgendwas macht das mit mir oder ich finde das interessant oder ich will mehr wissen oder so. Auch irgendwie Overwatch. Und man merkt schon auch, dass die Leute das so ein bisschen strapazieren an einigen Ecken. Also, dass diese Charakter einfach irgendwie sehr gleich sind und sehr ähnlich sind dadurch durch ihre, wenn ich das zum ersten Mal mache, dann ist es, oh wow, wie krass. Und wenn ich es jetzt zum 100. Mal irgendwie so ein, okay, das ist der deutsch-norwegische Zwerg mit Bart Tank-Klasse, wo ich hoffe, bin, ja, okay, I get it. Also, was, das ist seine Persönlichkeit, nice, habe ich verstanden. Ich glaube, das ist super schwer, irgendwas zu machen, was irgendwie neu ist. Deswegen fand ich zum Beispiel sowas wie Destiny fand ich total krass, weil die es halt doch irgendwie geschafft haben, da interessante Charakter rauszuheben, in meinen Augen optisch relativ generischem Schnickschnack so. Und ich glaube, es ist schwierig, das zu machen und das gut zu machen. Also das muss man auch nochmal dazu sagen, dass die jetzt tanken für 200 Millionen. Muss man mal vorstellen, da hat jemand 200 Millionen US-Dollar in die Hand genommen, dieses Ding zu machen und es floppt derart, dass ja quasi im laufenden Betrieb irgendwie da schon gesagt haben, okay, das war's. Also kurz nach Launch war klar, wie schlecht das läuft. Und das ist schon heftig, was da irgendwie für Summen im Spiel sind, um sowas über 6 Jahre irgendwie, dass da keiner irgendwie nach 3 Jahren gemerkt hat, ich glaube, das wird nichts. Das ist halt schon tough. Also, das beruhigt mich so ein bisschen, als jemand, der irgendwie kleine Schmini-Games macht, dass irgendwie ein gutes Spiel machen immer noch irgendwie wichtiger ist als das Marketing.
Das stimmt, ja.
Aber auf der anderen Seite ist es schon auch scary, dass du halt irgendwie, weißt du, die haben irgendwie wirklich so unter Umständen in einigen Bereichen halt die Besten von den Besten gehabt und es ist so auf die Schnauze gefallen. Das ist schon tough, also, ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar der Nintendo Music App, die niemand erwartet hat und die trotzdem gekommen ist.
Ganz kurz, bevor du dazu was sagst. Yeah. Ich finde es amüsant, dass Nintendo jetzt fast schon so trollt, oder? Weil die ganzen Sachen immer so, ja, Nintendo kündigt jetzt was an. Das kann ja nur die Switch 2 sein. Nein, es ist ein Wecker. Okay, aber das nächste Mal, jetzt kommt die Switch 2. Nein, es ist eine Music App. Also wie oft kommt das jetzt diesen Monat noch? Ich glaube, die ziehen das den gesamten November durch und veröffentlichen irgendwelchen Quatsch. Einfach nur ins Fäustchen lachen.
Sie haben dann die Aufmerksamkeit, weil die Leute sowas erwarten. Ich finde es ja sehr, sehr witzig. Ich habe nämlich gerade die Woche zuvor den Soundtrack zu Pokémon Scarlet and Violet, den wir hier zu Hause sehr feiern, während ich mit meinen Kindern das sehr, sehr schlecht programmierte aktuelle Pokémon-Spiel spiele. Da gibt es aber einen Track, der von dem Undertale-Entwickler komponiert wurde. Und zwar ist der in dieser, genau, von Toby Fox. Und der geht so megamäßig ab. Und den gibt es nur in schlechter Qualität auf YouTube zu hören. Und es gibt, und Nintendo macht schon länger keine Soundtracks mehr auf CD oder Vinyl oder wie auch immer. Nicht mal in Japan. Und das heißt, es gab keine vernünftige Version von diesem Track zu hören mit guter Qualität. Und prompt eine Woche später kommt, quasi als hätte man meine Gedanken gelesen, kommt Nintendo um die Ecke und bringt diese App raus für Android und iOS. Und was veröffentlichen sie da unter anderem drin? Zum ersten Mal den Pokémon Scarlet and Violet Soundtrack in bester Qualität. Das finde ich schon verrückt. Und für mich war es dann auch irgendwie total logisch, dass sie das machen, weil sie sind eh immer so mit dem Daumen drauf, dass halt niemand ihre Musik bitte einfach so benutzt im Stream-Hintergrund oder alles wird direkt demonetarisiert oder du musst die Monetarisierung teilen, sobald halt die Musik von denen mitläuft. Und dann ist es doch total logisch, dass sie halt irgendwie eine eigene App anbieten und da ihre Soundtracks jetzt peu à peu veröffentlichen werden. Also sie haben jetzt gerade ungefähr 65 Stunden Musik mit großen Dingern hier, wie gesagt, Scarlet Violet, Donkey Kong Country, Ocarina of Time war das erste, was ich mir angehört habe und wieder dieses großartige Hyrule-Theme genossen habe. Alles, was man braucht, ist die Online-Mitgliedschaft, die man für die Switch-Online-Sachen halt sowieso braucht, um auch die
echt die normale oder muss man diese
die ganz normale.
Ja, da gibt es ja noch die extra.
Genau, es gibt noch die extra Sachen, wo man dann auch N64-Spiele und sowas ja per Emulator kriegt. Die ist nicht nötig, so reicht die relativ normale. Sie ist gut designt, die App, muss ich sagen. Und es gibt vor allen Dingen, also da hat jemand mitgedacht, gerade bei den alten Soundtracks, wenn man jetzt Kirby's Dream Land zum Beispiel anmacht und da den Endkampf hört. Ich war jemand, ich habe damals meinen Gameboy mit den vier Doppel-A-Batterien nachts durchlaufen lassen und ich war permanent pausiert in diesem Endkampf in Kirby's Dream Land, nur um das halt unendlich lang hören zu können. Und sie haben es so gemacht, dass dieses Lied halt dann in einer Version vorliegt für 5 Minuten mit Fade-Out und Fade-In, für 15 Minuten, 30 Minuten und eine Stunde. Das ist großartig, das kann man dann in der App auswählen, weil die halt theoretisch einfach länger laufen kann. Also alle Musiken, die halt bei den ganz alten Konsolen so chipmäßig abgespielt wurden, liegen in dieser Version vor und du kannst sie einfach so verlängern. Großartig mitgedacht. Es gibt allerdings auch einen großen Wermutstropfen und das sind die Privacy-Einstellungen. Nintendo will nämlich, wenn du diese App installierst, mal eben Zugriff auf deine Telefonate haben, also wie lang du auch telefonierst, während du zum Beispiel die Musik-App am Laufen hast. Ja, wie lange du Streams guckst, wie lange du welche anderen Apps nutzt, das wird alles mit abgefragt und kannst, sobald du das abstellst, ist die App nicht mehr benutzbar. Frage ich mich, ob sie es übersehen haben und dass sie irgendwie so mea culpa, ah, sorry, da haben wir nicht mitgedacht. Oder ob das halt echt der Sinn ist, dass sie einfach mehr Daten über die Nutzer ihrer Musik oder die Fans ihrer Musik haben wollen.
Absurd.
Das ist schon ein bisschen komisch. Ich habe mich gefragt, für wen ist diese App, aber jetzt weiß ich es ja. Also immerhin.
Einer. Ich habe mich auch gefragt, aber ich wusste Konrad aus Freiburg, liebe Grüße. Und du, jetzt die zwei Leute, für die es gemacht. Oh, cool. Nein,
Konrad und Micky sind glücklich, das ist doch nice.
Genau, aber bei uns im Discord gab es auch recht viel positive Zustimmung. Es gibt wohl viele Menschen, die einfach so Gaming-Soundtracks hören, ja.
Also Animal Crossing im Hintergrund morgens zum Aufstehen, hallo, es gibt nichts Besseres.
Das kann ich auch total nachvollziehen, muss ich sagen. Und ich finde witzig, also diese Extend Usability finde ich auch total cool. Cool. Das finde ich was, wo ich mir denke, hey, das ist das eine Ding, was Game-Soundtracks quasi easy machen können, ohne dass sie, oder dass es irgendwie der Qualität der Musik irgendwie einen Abbruch tut. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich glaube ich nicht schaffe, irgendeine Musik für 60 Minuten kontinuierlich durchzuhören, aber die Idee, weil du ja eh loopende Stücke baust oder halt irgendwie so interaktive Musik baust, dass du das machen kannst, ist halt, das ist schon sau cool, dass das da irgendwie drin ist. Also das gefällt mir schon irgendwie sehr. Ich kann mir vorstellen, dass dieses, also ich weiß zum Beispiel, dass manche Apps auch Zugriff auf deine Telefonate brauchen, damit sie quasi die Musik runterdrehen, wenn du telefonierst, dass das irgendwie so ein Access-Setting ist, was da drin ist. Aber ja, es klingt für mich auch so für so ein bisschen nach so ein bisschen Oversight bei der Sache. Das kann man ja auch kommunizieren, warum man das machen möchte.
Genau, kann man auch noch korrigieren. Ja, vielleicht gar nicht schlecht. Aber das definitiv der Zugriff ein bisschen überwältigend.
Ja, aber es gehört für mich zu dieser Kiste an. Nintendo macht Sachen, wo die Rest der Welt, wo es irgendwie, weiß ich nicht, 90% oder sich im Kopf kratzen und 10% es komplett feiern. Also auch dieser Wecker oder so, es gehört für mich alles in die gleiche Schachtel von okay, weird, aber hey.
Aber ich finde es so geil, es ist halt wieder typisch Nintendo. Also ich meine, ich verstehe es aus ihrer Copyright-Angst, dass sie eine eigene App machen, aber es ist halt trotzdem so typisch Nintendo, statt einfach zu sagen, hey, unsere Musik ist jetzt auf Spotify oder sowas, ja, einfach so ein eigenes Ding zu bauen. Das ist so, mehr Nintendo geht nicht.
Ja, tatsächlich.
Michi, aber ich habe noch eine Frage, was ist denn diese Spoiler-Warnung in der App? Es gibt irgendwie so bei Musikstücken kann man irgendwie Spoiler einbauen und muss dann confirmen und so.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Müsste ich mir nochmal angucken, was das mit den Spoilern ist. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, man fühlte sich aber auch immer so ein bisschen doof, wenn man auf YouTube gegangen ist weil man zum Beispiel den Soundtrack zu Metroid Prime hören wollte. Und das ist ja nun wirklich nicht die native App für Soundtracks holen. Es ist dann auch nicht irgendwie bei YouTube Music offiziell von Nintendo irgendwie angeboten gewesen, sondern es waren immer irgendwelche ripped, halb illegale Dinger, wo Nintendo dann nur gesagt hat, ja, nee, aber wenn du das dann machst, dann verdienen wir hier halt alles. Du kannst das gerne hochladen, aber das Geld gehört uns. Und das war halt, das hat sich durchweg eigentlich schon immer falsch angehört. Und ich bin jemand, der wirklich viele Soundtracks immer mal wieder im Hintergrund hören möchte. Und ich freue mich echt, dass ich das jetzt auf einem offiziellen Weg sozusagen in Zukunft hoffentlich dann auf diesem Weg machen kann. Ich würde mir dann allerdings auch konsequenterweise eine native App für Windows und macOS oder so wünschen. Oder halt irgendwie eine Möglichkeit, weil ich will halt nicht immer mein Telefon dafür anhaben.
Oder dass es irgendwie sauber auf andere Devices streamt. Ne? Also genau. Keine Ahnung, wie gut es funktioniert, aber das ist für mich immer so.
Oder im Browser.
Wenn Leute das halt irgendwie bauen, so, ja, ich mache meine eigene Musik-App, dann der ganze Komfort, den ich halt durch diese standardisierten Player habe, dass er irgendwie, der erkennt mein Sonos, hier kann ich es irgendwie, funktioniert mit den Endgeräten oder sowas und das halt nicht das. Also deswegen gehe ich ja zu den Großen, nicht weil ich irgendwie Spotify so toll finde, sondern weil halt deren Usability 10-mal besser ist als bei irgendwelchen anderen Leuten.
Ja. Mal gucken, welche App am Ende des Jahres mehr Nutzung von mir hatte. Apple Music Classic oder Nintendo Music. Mal gucken.
Wenn wir kurz bei Nintendo sind, weil die ganzen, wann kommt die Switch 2-Ankündigung? Also ich glaube nach wie vor, dass sie im März, also vor März noch erscheint. Also die Ankündigung meine ich jetzt. Und die Switch 2 dann, dass wir wissen, was sie ist bis März wegen Fiskaljahr und so. Aber ich glaube, dieses Jahr kommt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Also sie werden, jetzt haben wir ja Anfang November, jetzt werden sie nicht den Bass von Mario und Luigi Mothership wegnehmen. Also das ist jetzt ja noch. Und sie stehen jetzt gleich kurz vor der 100 millionsten Switch oder sowas. Also irgendein ein Sales-Record steht noch an. Das werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Die Switch 2, dass die dann die Switch 1 bremst. Also wann kommt's dann? Im Frühjahr nächstes Jahr, oder? Weil auf dem Game Awards werden sie es auch nicht machen.
Ich glaube inzwischen Ende nächstes Jahr. Die kündigen es vielleicht an, jetzt dann Februar, März. Mhm. Und dann nehmen sie den kompletten Pseudo-E3-Hype quasi, sag ich mal, über den Sommer mit, Sachen anzukündigen und genau. Und dann wird es irgendwann nächsten September, Oktober, November kommen.
Ja, das denke ich schon auch. Aber vor März wird es noch angekündigt, das glaube ich schon. Aber dann halt erst im Frühjahr. Also dieses Jahr sehen wir nichts mehr davon, glaube ich auch.
Ja, wisst ihr eigentlich, dass man inzwischen eine Switch für unter 100 Euro bekommt, wenn man die Lite nimmt, die komplett mobile, die man nicht an den Fernseher anschließen kann?
Krass. Aber also mehr ist dieser Chip ja auch nicht wert.
Momentan. Das stimmt, aber ist halt schon, fand ich interessant, als ich das gerade gesehen habe. Ich habe nämlich mal überlegt, ob so eine Konsole, also welches wird das erste Handheld, was unsere Tochter bekommt?
Naja, eine Switch Lite, ja klar, logisch, wegen Pokémon. Ne? Ja.
Genau. Das ist schon irgendwie sinnvoll. Und dann habe ich aber gedacht, vielleicht wäre es auch cooler, so was Simpleres zu haben. Und dann habe ich ihr meinen alten Gameboy halt gegeben, nicht den ganz uralten, transparenten Gameboy Classic, sondern einen Gameboy Advance mit Hintergrundbeleuchtung. Aber das fand sie auch doof. Also sie kommt natürlich viel, viel besser mit Digitalkreuz zurecht als mit einem Analogstick. Aber irgendwie wollte sie schon den größeren Bildschirm von der Switch, findet sie schon deutlich besser als dieses antike, kleine, quadratische Display. Ja. Gut, ich wollte noch ganz kurz mit euch über Dragon Age sprechen. Das hat ja so sehr durchwachsene bis gute Wertungen bekommen, weswegen auf Journalistensicht vielleicht auch der Blick darauf skeptisch war, ob es sich denn dann ganz gut verkauft. Und die Verkaufszahlen sind aber sehr gut und auch die Spielerzahlen sind sehr hoch. Auf Steam ist es sogar das aktuell meistgespielte Spiel, das neue Dragon Age. Das hatte ich so auch nicht kommen sehen. The Veilguard, also immer noch mit dem klassischen Fantasy-Szenario. Offensichtlich sind die Leute noch nicht mal mit Baldur's Gate 3 so richtig durch und kaufen sich schon das nächste hohe Fantasy-Epos ein Jahr später.
Das ist der größte EA-Erfolg auf Steam ever. Also das am besten verkaufendste EA-Spiel, weil es sich halt auch direkt jetzt auf Steam verfügbar ist und so. Das ist ja auch ein Novum gewesen. Und das hat sie jetzt auch bekräftigt, glaube ich, das auch in Zukunft so zu machen. Und die große polarisierende Diskussion ist ja, dass eben halt die Leute, die es kaufen, die Leute, die es spielen, sagen auch, das ist toll. Und jetzt gibt's aber
nicht
halt
alle, aber die viele.
Genau, ja. also überwiegend positive Stimmen, auch auf Steam.
Ja.
Und wenn du dann aber so User-Votings anguckst, wo die Leute es nicht kaufen müssen, da polarisiert es dann ganz stark. Tag, weil halt auch eine große Anti-Woke-Kampagne gegen dieses Spiel läuft. Mhm. Aber ich finde es dann schön zu sehen, dass es eben auf Steam selber überwiegend positiv bewertet ist, weil da die Leute halt das Spiel erstmal spielen und kaufen müssen, bevor sie dann ihre Votings abgeben. Ja, finde ich mal wieder wenig überraschend, dass da diese polarisierenden Themen, dass es jetzt wieder so als politisches Agenda-Instrument der intoleranten Bubble genutzt wird.
Ja. Ich finde sowas so weird. Also, was haben die Leute davon? Was ich eigentlich interessant finde an der Meldung, ich bin gespannt, wann diese Userzahlen abgestellt werden. Welche ich kann mir nicht vorstellen.
Von Steam,
Steam
Player.
Steam zeigt ja an, wie viele Spieler live sind. Das ist ja schon teilweise erschreckend, wie gut es ist. Und auch, es gibt ja diverse so Algorithmen oder quasi Formeln, mit denen man ausrechnen kann, wenn es so viele Reviews gibt oder so viele Leute Live-Player sind. So viele Leute ownen das wahrscheinlich und dann kann man so ein bisschen den Umsatz rausrechnen. Ich frag mich, wann das runtergedreht wird. Also es gab ja schon die ersten, ich weiß nicht, wie Steam Spy kam, da hat Steam so ein bisschen gegengesteuert, dass da die Zahlen veröffentlicht wurden, weil die erstaunlich akkurat waren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Steam das, aber diese Steam-Stats und so, die sind ja alle, soweit ich weiß, nicht offiziell. Die sind alle ziemlich so Third-Party.
Die sind mit Zugriff auf, also Valve muss sie freischalten, dass du da halt auf die deren API mit benutzen kannst.
Genau.
Also du musst das quasi anmelden und dann kannst du so eine Art Service versuchen anzubieten.
Ja, und ich glaube, dass sie das früher oder später abstellen werden. Also ich glaube, weil ich glaube, so jemand wie EA gerade, also ich bin wirklich erstaunt, dass sie es damit gelauncht haben, weil die sich so ungern in die Karten schauen lassen. Also auch irgendwie, wenn irgendwas nicht gut läuft oder sowas, weißt du, das ist halt, in dem Fall ist es halt, dein Spiel verkauft sich kacke, zack, ist der Börsenkurs im Arsch.
Ja.
Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube, dass die früher oder später werden die das abdrehen oder in irgendeiner, wir machen nur noch Zehntausender Schritte oder irgendwie sowas. Also ich frage mich, wann diese Zahlen verschwinden werden, weil die so viel über die Spiele sagen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass das noch lange zu halten ist, weil es genug Leute gibt, die dann irgendwie sagen, also entweder ist Valve Valve und macht es einfach immer weiter und ignoriert alles, was andere sagen. Oder irgendwann ist echt der Moment, wo sie merken, nee, ich glaube, wir, keine Ahnung, wir richten damit wirtschaftlichen Schaden an, also wir sind liable irgendwie, ne? Weil dann kommt der erste EA-Aktionär und sagt, ey, Moment mal,
euch haben wir nicht mehr verkauft, genau.
Genau, weil, nee, oder nehmen wir mal an, das Live-Reporting hat einen Fehler. Und da steht drin, oh, Dragon Age, da spielen gerade drei Leute gleichzeitig oder sowas. Und dann tankt deine Aktie und dann ist auf einmal Valve dafür liable, dass irgendwie eine andere Firma auf einmal irgendwie 10% weniger
wert ist. Liable ist haftbar, oder
was? Haftbar. Also dann sind die dafür verantwortlich, dass irgendwo ein Aktienkurs abstürzt, weil halt damit haben sie wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir da früher oder später irgendeine Kurskorrektur kriegen würden, weil...
Aber meinst du, das ist doch schon ewig eine Diskussion. Wenn es bis jetzt nicht geändert wurde, dann glaube ich, was du als erstes gesagt hast, Valve ignoriert es halt einfach, oder?
Valve ist sowieso nicht dafür liable, sondern dann wäre es der Serviceanbieter an sich. Und die sagen aber immer auf den Webseiten, also auch auf Steam-Charts, wenn man da liest, steht extra dabei, wir geben keine Garantie für die Richtigkeit unserer Angaben.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, Steam Spy hat ja quasi das Gleiche gemacht und dem haben sie schon relativ schnell den Saft abgedreht. Also auf jeden Fall. Vielleicht, wenn sie es schneller machen, dann schon, ja. Aber ja.
Aber jetzt gerade hat EA nichts dagegen. Also
nee, ich glaube nicht, genau.
Nee, wenn es gut läuft, dann glaube ich, sie sind auch selbstbewusst da reingegangen. Also ich finde, was das wieder zeigt, ist, dass einfach der Oktober, November ein Zeitraum ist, da ist das Fenster für so ein Fantasy-Rollenspiel unglaublich groß. Die Leute haben Bock, sich ein Rollenspiel für Weihnachten zu holen, wo sie sagen, okay, ich will noch irgendwie als Zwerg da rumdödeln und irgendwie noch mal einem auf die Glocke hauen. Und da gibt es keine Konkurrenz. Da ist Dragon Age jetzt gerade alleine, auch durch die vielen Releases, die jetzt nochmal auf Februar, auf März und so verschoben wurden an Blockbustern. Die Leute hatten Geld, dass sie sich für so einen Weihnachtsverkauf holen und die Leute, die auf Fantasy stehen, haben ja fast keine Alternative, wenn sie ein aktuelles Spiel von 2024 haben wollen. Dragon's Dogma 2, was ich ja sehr bevorzuge und was bisher irgendwie das Spiel des Jahres für mich ist, ist inzwischen aus den Köpfen fast raus. Das ist, wann war das? Auch März, ne? Als das rauskam.
Aber da merkt man halt auch, Dragon Age ist halt auch eine Marke und BioWare hat doch noch immer trotz ihrer Anthem-Abwäge und so, und Experimente trotzdem immer noch ein Stein im Brett bei den Leuten. Also das ist auch wieder das IP-Thema. Ich meine, auch wenn jetzt ein neues Dragon Age mit einer neuen Grafik-Engine kommt, mit einem Grafikstil kommt, es ist halt trotzdem ein Name, den die Leute kennen. So, ja. Und die sagen, ich habe das doch vor Jahren mal gespielt, Dragon Age, ich weiß sofort, was ich da krieg. BioWare sagt mir auch noch was. Also das ist einfach ein anderes Kaliber als ein Dragon's Dogma. Und auch ein Avowed hätte es total viel schwerer gehabt, auch wenn ich mir sicher bin, dass Avowed das bessere Storytelling hat, weil es von Obsidian sein wird. Ja? Also das hätte jetzt eigentlich zeitgleich rauskommen sollen. Und auch ein Kingdom Come Deliverance 2 hätte jetzt ja eigentlich rauskommen sollen. Dann sähe die Sache schon auch anders aus, glaube ich, wenn die drei Spiele
möglich, jetzt miteinander
konkurriert hätten. Ja. Aber dass Dragon Age jetzt tatsächlich trotz dieser Kontroverse im Vorfeld, ich meine jetzt gar nicht die Woke-Geschichte, sondern es sieht komisch aus, BioWare hat den Faden verloren, dass es jetzt trotzdem so ein durchschlagender Erfolg ist, aber auch auf KritikerInnenseite total gelobt wird, überwiegend. Das hat mich jetzt tatsächlich schon überrascht. Ich hätte jetzt erwartet, es kriegt durchschnittliche 7er-Wertungen oder so und verkauft sich trotzdem wie Bolle. Das hätte ich jetzt erwartet, aber dass es jetzt auf beiden Seiten so ein Erfolg gewertet wird, überrascht mich jetzt dann doch.
Ich persönlich habe trotzdem noch keinen Bock drauf. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert. Mich hat Dragon Age eigentlich ab Teil 2 verloren. Und seitdem hat die Serie irgendwie keine echte eigene Identität mehr für mich wiedergewinnen können, obwohl es sicherlich Qualitäten in den individuellen Titeln gibt, die es zu loben gibt.
Was mich jetzt freut an dem Erfolg ist tatsächlich, ich habe jetzt die Meldung gelesen, dass BioWare gesagt hat, wir machen keinen großen DLC für Dragon Age The Wailguard. Das ist für uns jetzt abgeschlossen, das Kapitel. Und wir konzentrieren uns jetzt voll auf Mass Effect 5. Das finde ich ist die beste.
Die machen Meldung echt den Baldur's Gate. Das ist doch eindeutig die 1:1 Meldung, die auch Larian direkt nach dem Erfolg von Baldur's Gate 3 gebracht hat. Und wir machen übrigens auch keinen DLC.
Aber bei Larian war es ja, weil es nicht ihre IP war. Ja, weil sie wollen jetzt halt was Eigenes machen. Aber EA gehört ja Dragon Age. Also das ist ja nicht so, als wären sie nicht irgendwie, würden sie nicht die Kau melken wollen. Aber dass sie jetzt einfach sagen, nee, jetzt ist die Zeit reif für Mass Effect 5. Das finde ich
ist. Da freust du dich ja auch ganz besonders drauf. Das ist mir klar und das finde ich auch richtig gut. Ich freue mich auch sehr auf Mass Effect 5. Ich hoffe, das wird ein Erfolg. Eine sehr viel spannendere IP, finde ich, als Dragon Age und in einem weniger ausgelutschten Szenario. Absolut. Sag mal, Herr Koffein-Vampir, was ist denn bisher Ihr Spiel des Jahres? Das würde mich noch interessieren als Rausschmeißer.
The game you make.
ist ja noch nicht raus. Also natürlich unser eigenes Spiel, The Games You Make, aber...
Kommt denn jetzt nächstes Jahr?
Also es soll nächstes Jahr fertig werden, ob es dann noch rauskommt, weiß nicht. Okay.
Das wird nach 2 Wochen wieder eingestellt.
Genau.
Oh nein. Und kostet 200 Millionen.
Genau. Ja, also, aber das Coole ist, wir haben uns ausgerechnet, wir kaufen einfach nur eine Kopie des Spiels und die kostet 200 Millionen. Wenn die kauft, sind wir break-even. Cool.
Stark.
Ja.
Stark.
Ja, neues Whale-Konzept.
Ja, ja.
Einfach Elon Musk ein Fan werden lassen und der gibt dann 200 Millionen für dich.
Ich mache kein Spiel, von dem der Kerl jemals ein Fan wird, nur damit das klar ist, damit das alle mitkriegen. Das ist das Letzte.
Warte mal, das ist der neue Wirtschaftsminister in den USA.
Ab nächster Woche, Leute.
Gott, jetzt wird wieder schlecht. Gehen wir das Jahr bis jetzt.
Balladro war.
In welches hast du die meiste Zeit gesteckt und welches hat dich qualitativ am meisten?
Also, die meiste Zeit habe ich tatsächlich, ich habe jetzt Elden Ring Co-op gespielt und da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit reingebuttert tatsächlich.
Okay. Das ist der DLC oder Grundspiel?
Grundspiel tatsächlich. Okay. Weil wir einfach kacke sind, aber Spaß haben. Ist auch so mehr so die Silberpfeile. Also wir sind einfach, wir sind nicht schnell genug für diese Spiele, aber zu dritt kriegen wir es irgendwie hin. Ich glaube, es ist tatsächlich Ballard, wo so Zeit und auch,
krass,
auch Liebe technisch. Ich finde es einfach ein sehr rundum nices, gelungenes Spiel. Ich mag das einfach total gerne. Und es ist ein Spiel, was mit meinen eigenen Erwartungen gebrochen hat. Nämlich Erwartung A, ich mag keine Roguelikes und Erwartung B, ich mag keine... Ich mag auch kein Poker. Das ist eins von den Spielen, wo ich mich so ein bisschen drauf einlassen musste und was mich so krass überrascht hat, wie es funktioniert, dass es definitiv da einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Ansonsten wahrscheinlich dieses, wie heißt ISO 50?
UFO 50.
ISO 50 ist der Artist. Das UFO 50, weil das einfach so ein, keine Ahnung, das ist einfach krass. Also das ist einfach
Meisterwerk,
so. Ja, da kann man. Es wäre, glaube ich, sonst wäre es wahrscheinlich Animal Well gewesen in dem Bereich, aber ich glaube, es ist dann tatsächlich das UFO 50, einfach weil die Art, wie das ist und dass man. Es zeigt für mich so nochmal so die Power von Game Design, was in den letzten Jahren viele Spiele nicht geschafft haben. Weil visuell holt es mich auch relativ wenig ab. Und ich bin eigentlich ein super visueller Spieler. Aber es ist einfach so eine charmante Ode mit aber zeitgemäßen Mechaniken. Mhm. Das, ja, finde ich großartig.
Ja, könnt ihr auch einen eigenen Podcast zuhören, habe ich mit Björn halbe Stunde drüber abgeschwärmt, wie fantastisch dieses UFO 50 ist. Wirklich, wirklich gut. Bin ich voll bei dir, also hat mich auch optisch nicht abgeholt. Und ich finde, das schafft Balatro im Umkehrschluss. Es ist ja auch eher ein einfach gehalteneres Spiel optisch, aber es ist so on point, wie du schon gesagt hast. Gerade wenn man in Dave, hast du ja gesagt, merkt man den Unterschied. Es ist, jeder Pixel ist dort bewusst und toll und gut eingesetzt. Und es ist nicht so dahingerotzt. Es ist keine Coder-Grafik bei Balatro.
Hat Balatro irgendwelche Social Interactions? Also wenn ich das jetzt auch spiele, dass wir uns da noch vernetzen können und ich irgendwie einen Highscore von dir knacken kann?
Nee, das Einzige, was es gibt, du kannst quasi nach deinem Run, wo du dann Ante 14 schaffst, also quasi zweimal durchgespielt oder so nach dem Motto, kannst du mir quasi deinen Run-Code schicken und dann kann ich mit den gleichen Ausgangssituationen versuchen, deinen Highscore zu knacken. Der zählt dann aber nicht für die Progression. Weil du das ja dann quasi immer wieder spielen könntest, dann kommt halt der gleiche Joker als erstes und so. Das,
ja, also man könnte theoretisch messen, den Seed farmen, aber das macht. Genau. Also es gibt auch so eine Community drumherum. Ich glaube, es hat keine direkten Social-Aspekte. Aber das Lustige ist, dass solche Spiele ja ganz oft so ein, wie soll man das nennen, irgendwie so ein natürliches oder so ein gewachsenes Social-Game irgendwie entwickeln, wo die Leute dann Sachen teilen und das halt dann irgendwie machen wollen. Animal Well hat ja auch, also will ich jetzt auch nicht spoilern, aber gibt es auch ein Rätsel, was du nur mit 50 anderen Leuten lösen kannst.
Mhm. Wo 50 hat ja auch so ein Meta-Game quasi.
Das genau, Spiel. Also so ein bisschen so ARG-mäßig, also Alternate Reality Games, dass irgendwie Teile von dem Spiel außerhalb von dem Spiel stattfinden. Das finde ich
auch. Da ist bei Balatro tatsächlich zu wenig drin, finde ich. Also Balatro ist eher vergleichbar mit so einem From-Software-Game, dass du sagst, ah, guck mal, wenn du die Kombo versuchst zu erreichen, dann und so.
Ich wünschte, es gäbe so ein Daily-Ding.
Word of Mouth.
Ja.
Irgendwie so ähnlich wie Wordle oder irgendwie so ein Balatl oder Balatrel.
Balatl.
Ja, das würde mir, glaube ich, richtig Spaß machen.
Also ich habe ohne Community, muss ich auch mal Danke sagen, ich war so ein Trottel. Ich habe am Anfang bei den Joker-Karten immer gedacht, hey, warum kriegen die denn nur 0,25 Multiplier, wenn ich daneben einen habe, der mir 16-fachen Multiplier gibt. Und ich habe dann tatsächlich erst bei uns im Discord kapiert, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem Plus-Multiplier und X-Multiplier.
Oh, poor Baby.
Ja.
Ja. Ach, ja.
Also danke dafür.
Ja. Aber das Coole ist, ich glaube, es ist ein Spiel, wo man sowas über Zeit irgendwie mehr lernt. Und ich glaube, das ist das, was mich daran so. Also es belohnt ausprobieren auf so eine Art und Weise. Und es hat halt diesen klassischen Endorphinschub von Number Go Big. Also, keine Ahnung, wenn da links dein Multiplayer, wenn es anfängt zu brennen, dann bist du so, yes, 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 yes. So, also es gibt kein Spiel, was mir irgendwie diesen Adrenalinschub so geben kann.
Jetzt haben wir zweimal in diesem Podcast über Balatro abgeschaut.
Oh Gott. Ja, und dann gab es auch noch die Einzelfolge. Ihr wisst also da draußen, was es zu tun gibt. Einmal Inside Moin unterstützen auf jegliche mögliche Art und Weise. Zum Beispiel über den schönen Shop, wo man Hoodies und T-Shirts kaufen kann. Da habe ich, inzwischen bin ich ja komplett ausgestattet und laufe nur noch in Inside Moin Klamotten rum zum Beispiel.
Aber ohne Hosen.
Ohne Hosen, so ist es, natürlich. Ich habe ja gesagt, nur in Inside Moin Klamotten und Hosen haben wir halt noch nicht. Deswegen bleibe ich nur noch zu Hause und caste und spiele nur noch Balatro.
Reicht ja auch.
In diesem Sinne, auf eine schöne Woche. Kommt gut durch das Dilemma, das uns da bevorsteht. Und wir hören uns wahrscheinlich trotzdem über die üblichen Wege, wenn sie denn dann nicht verboten werden von irgendwelcher Grundstelle.
Gott,
tschüss.
Danke, Robin, fürs Beispiel.
Auf diese fröhliche Notiz. Tschüss.
Tschüss.